Kannst du mich hören?
Entschuldigung, ich höre dich. Du mich auch?
Ich kann dich auch hören.
Ich versuche da am Ton ein bisschen was zu machen. Ich habe mir dieses rote Mikro, das hatte ich schon, aber da habe ich beim letzten Mal ein Problem mit gehabt, dieses Mikrofon daran zu kriegen. Mhm. Aber jetzt hatte ich ein bisschen Zeit und dann wollen wir mal.
Sieht ein bisschen aus wie ein Herzschrittmacher, muss man ehrlich sagen.
Ja, den brauche ich noch nicht. Ich brauche bald ein Atemgerät, wenn ich nicht bald aufhöre. So. Brauche ich ein Beatmungsgerät. Dann sehe ich mich mit so einem Rollator mit einer Sauerstoffflasche zum Einkaufen.
Ja. Und dann bekommst du vom Staat aber auch jemand gestellt, der dich schiebt. Und der dich vor allem dann gegen deinen Willen von Bühnen zerrt, wenn du Dinge sagst, die wie Leberwurst oder so, und die Leber beleidigt sein könnte.
Ja, ehrlich. Oh, Hallöchen.
Hallihallo.
Hallihallo, wo bist du?
Ich sitze zu Hause vor meinem David Bowie-Bild. Ich zeig's mal kurz hier. Da steht drauf, we can be heroes. Und da sitze ich gemütlich. Ich habe mir einen wenig Kalorien, viel Geschmacksshake gemacht. Marke Haselnuss, weil ich heute Morgen schon laufen war. Und so kann der Tag beginnen.
Sehr schön. Ich sitze auf Aida Stella vor Cadiz. Hm. Und stehe noch ein bisschen neben mir, weil ich eine tierische Anreise hatte. Aber das settet einen ja hier so ein bisschen. Jetzt kommt man ein bisschen runter.
Ich sag dir, das Schlimmste zur Zeit, und das ahnen wir gar nicht, wenn wir nicht reisen, das ist zur Zeit das Reisen. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo Fliegen sexy war. Ganz verrückte, völlig verrückte Vorstellung. Dann erinnere ich mich an eine Zeit, wo Fliegen einfach nur scheiße war. Und jetzt ist Fliegen ja eine Zumutung. Also ob deine Koffer ankommen, ob das überhaupt mit dem Anreise, ob das alles klappt, dann die Eincheckzeiten, 3 Stunden, 2 Stunden, ganz normal am Flughafen, wenn du so lange warten musst wie bei der Security, weil sie alle kein Personal mehr haben.
Ich habe mich ja gefragt, wie das alles kommt. Also bei meiner Anreise jetzt, das hat eigentlich, ich hatte mich auf das Schlimmste eingestellt. Ich war quasi 2 Stunden und 30 Minuten eher am Flughafen, weil man mir das angeraten hat. Aber eigentlich hat das alles relativ reibungslos funktioniert, war allerdings auch ganz früh morgens. Interessant war, dass ich bis Zürich geflogen bin ohne Maske und ab Zürich bis nach Cadiz mit Maske. Nee, bis nach, wo bin ich denn hingeflogen? Malaga mit Maske. Spanische Fluggesellschaften wollen wohl die Maske haben. Diese Menschenaufläufe, von denen man momentan ja viel hört. Der Julian FM Stöckel hat was gepostet vom Berliner Flughafen, dass da riesige Schlangen sind und man hört das ja auch überall. Das hielt sich bei uns in Grenzen. Was mich allerdings schon lange ärgert und was eben jetzt aber dann auch nicht weiterhilft, weil keiner damit klarkommt, das sind diese Eincheckautomaten, wo ich so denke, ja, da haben sie schon so viele Leute eingespart, weil sie diese Maschinen da haben. Aber die funktionieren einfach nicht reibungslos. Und es ist auch keiner dabei, den du fragst. Das heißt, du verschwendest erst 15 Minuten an diesem Computer zum Einchecken, um dann festzustellen, du kommst da nicht weiter. Und dann stellst du dich an eine Schlange, die vorher 10 Meter lang war und in der Zwischenzeit auf 35 Meter angewachsen ist.
Und was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, ohne den Menschen geht es nicht und mit dem Menschen geht es besser. Und ja, eine gute Maschine, die richtig gut funktioniert, ist toll. Aber wenn sie eben nicht richtig funktioniert und dahinter auch keine Menschen sind, die dafür sorgen, dass sie funktioniert, dann wird es anstrengend.
Ja, ganz genau.
Und das ist du hattest es eben gesagt am Anfang, dass du dich fragst, woran das liegt. Ich kann dir das, glaube ich, ganz einfach erklären. Und zwar stell dir vor, du bist ein Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen, hast einen schönen Job, dein Leben ist herrlich. Und eines Tages wird der Flughafen geschlossen, keine Flüge gehen mehr, weil es eine Grippewelle gibt. Dann verlierst du deinen Job, dann suchst du dir einen neuen Job und hast einen neuen Job und vielleicht sogar einen, wo du ein bisschen weniger verdienst, aber der sicher ist. Im Callcenter, als Paketauslieferer, an der Kasse, sonst irgendwo, ganz egal. Und dann passiert Folgendes. Dann ist dein Job wieder da, aber während dein Job wieder da ist und sie händeringend dich anrufen und fragen, komm bitte hierher an Flughafen, hier, dein Job ist wieder da, die Kollegen sind da, es ist so toll, trötet dann Herr Lauterbach schon rum und sagt, im Herbst kommt die nächste Welle. Warum? Warum soll ich in meinen alten Job zurückgehen, wenn jetzt schon ein Fragezeichen daran steht, ob ich ihn im Herbst noch habe? Das macht keiner. Und diese Unsicherheit, die Land auf Land an verbreitet wird, führt dazu, dass die, und das kann ich total nachvollziehen, dass diese Menschen sagen, weißt du was, packt euch noch an die Füße, das mache ich nicht.
Das stimmt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich klar. Wer geht denn dahin wieder zurück, wenn die so... Und weil ich habe mich gewundert und dachte, na ja, wenn so viele Leute abgewandert sind, das haben wir ja gehört, aber dann müsste ja irgendeine Branche besser laufen, weil es da irgendwo welche gibt. Aber das ist ja auch nicht so, weil es ist ja, jammert ja jeder, dass die Leute weg sind, dass denen Leute fehlen und alle sagen, dass das da die Menschen weg sind. Und ich frage mich, wo sind die denn jetzt hin? Es ist ja, läuft ja irgendwie gar nichts besser.
Nee, und Sie haben, also ich meine, es ist diese ganze Geschichte, die letzten zwei Jahre haben, wir wissen noch gar nicht, wie nachhaltig es die Wirtschaft zerstört hat. Und sowieso die Stimmung im Land, ich meine, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Aber die Wirtschaft ist, und zwar bis, also bis in die Grundsubstanz zerstört. Und ja, das werden Sie auch so schnell nicht wieder auffangen. Und es ist auch, ehrlich gesagt, muss man sagen, es ist den Kollegen, die da oben regieren, ist es ja anscheinend auch völlig wurscht. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt rumrennt und redet jetzt schon wieder von neuen Impfverpflichtungen und von 60-Jährigen impfen oder alle Kinder müssen ein Pflichtjahr machen, aber natürlich ein geimpftes Pflichtjahr und so, das sind ja alles Geschichten, die ein bisschen gegen das Gefühl des Volkes, das ja bereit war, sich auch impfen zu lassen, für in Anführungsstrichen die gute Sache. Ich glaube, dass nachdem die meisten Menschen nach dem Booster krank geworden sind und man uns jetzt erzählt, dass jetzt diese Sommerwelle, die es überhaupt noch nie gegeben hat, dass die jetzt plötzlich da ist und ganz normal ist und unglaublich gefährlich natürlich auch wieder. In dieser ganzen Kombination, ich glaube, der Deutsche an sich ist sehr leidensfähig, aber ich glaube, sie überspannen den Bogen. Und es ist dieser gesunde Menschenverstand, wird völlig unterschätzt. Und ich glaube, es sitzen viele Leute zu Hause. Und ich kenne persönlich auch echt viele Leute. Und ich gehöre ehrlich gesagt auch dazu. Ich lasse mich bestimmt nicht nochmal impfen. Ich habe das gemacht, damit ich es nicht kriege. Dann habe ich es gemacht, um andere zu schützen. Dann bin ich selber krank geworden. Und zwar mehrfach. Und zwar besonders schlimm nach dem Boostern. Und es hat alles das, was man mir versprochen hat von dieser Wirkung, hat nicht stattgefunden. Und kein Mensch hat mir erzählt, dass es eigentlich ganz tolle Medizin gibt. Das mussten wir selber herausfinden, dass wenn man nämlich Corona hat, dann kann man vernünftige Medizin nehmen. Und ja, das ist nicht eine normale Grippe. Das fühlt sich irgendwie anders an. Du hast es ja auch gehabt. Aber es gibt Medizin und es ist nicht zwanghaft tödlich. So.
Ja, vor allen Dingen gute Gedanken helfen einem ja weiter. Und ich glaube, also das ist ja tatsächlich so, dass wenn man sich in so einer Schleife befindet, dann in so einer negativen Schleife, dass man dann doch vielleicht darüber nachdenkt, ach, bevor was passiert, ich lasse mich dann nochmal impfen. Aber denn ich habe das bei uns gemerkt in der Familie. Vanessa ist ja ein positiver Mensch. Also die ist ein bisschen zu positiv nach dem Motto, was nicht sein darf, ist auch nicht. Die hat das wirklich von Anfang an behandelt wie eine normale Grippe, obwohl es der wirklich auch zwei Tage richtig dicke, fette, dreckig ging. Aber ja, die ist als erste von uns wieder arbeiten gegangen und die macht sich jetzt auch keine Gedanken, wie es ihr jetzt geht oder so. Ich bin ja derjenige, der ein bisschen negativ ist immer und ein bisschen so mit eingezogenem Kopf, so ein bisschen Pessimist. Und ich muss mich überreden, gute Laune zu haben und zu sagen, das ist jetzt alles gut, so schlimm ist das nicht, weil ich das einfach merke an meinem Körper, dass ich bin einfach immer noch echt müde. Also ich merke, dass ich da gelegen habe.
Genau, geht mir genauso. Also ich habe das ganz, ganz lange mit mir rumgetragen. So richtig gesund, also ich meine, das hat 3 Wochen, 4 Wochen gedauert, bis ich richtig gesund war.
Trotzdem hilft uns Angst ja in dem Falle dann auch nicht weiter. Ich habe immer Angst, dass ich mir da widerspreche, aber das stimmt tatsächlich nicht. Angst habe ich nicht gehabt, aber ich glaube, dass wenn man in seinen Körper ein bisschen reinhört, dass man dann schon merkt, das ist jetzt, wenn das vorbei ist, erstmal noch nicht vorbei. Man ist ein bisschen kaputt und ein bisschen müde, so ist es bei mir auch. Ja.
Aber wie gesagt, es ist also das, wo wir eigentlich herkommen, ne? dieses Zerstören der Wirtschaft. Das merkst du überall und es kommt noch eins dazu. Und das ist besonders im Dienstleistungssektor so, in der Hotellerie so, in allen diesen ganzen Dienstleistungen. Wenn du keine Leute hast und gleichzeitig den Druck, dass du Geld verdienen musst, dann wird deine Qualität sinken, so oder so. Und das betrifft alle Industrien. Die Qualität wird sinken. Und da sind wir wieder beim nächsten Thema. Eine sinkende Qualität zieht immer nach sich, dass du deine Preise nicht mehr erzielen kannst. Wenn du deine Preise nicht mehr erzielen kannst, kannst du deinen Mitarbeiter nicht mehr richtig bezahlen. Wenn dann die IG Metall gleichzeitig 10% Erhöhung haben will für ihre Mitglieder, was ich auch total verstehen kann bei der Inflation, die gerade draußen tobt, dann ist das ein, wie man so schön sagt, Teufelskreis. Und mit dem will ich ganz wenig zu tun haben, ehrlich gesagt. Und ich hoffe so sehr, dass irgendwo Menschen in Berlin oder sonst wo tätig werden oder bald tätig werden oder zur Hilfe gerufen werden, die sich einfach mit so einfachen, großen Prozessen auskennen. Gibt ja Fachleute, aber im Moment werden die alle von Menschen, die gar keine Ahnung haben, niedergeplärrt. Und wenn ich dann lese, dass Herr Klingbeil gestern allen Ernstes gesagt hat, wir müssen wieder Führungsmacht werden und so. Also allein diese Wortkombination aus dem Mund. Jemand, der nichts vorzuweisen hat, nichts abgeschlossen hat, der gar nichts hat. Und der stellt sich eben ein bisschen wie der Führungsmacht, während alle sitzen zu Hause, denkt er und sagen, ja, wenn der das sagt, dem glauben wir das. Es ist wirklich absurd und es ist tatsächlich gefährlich. Und ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, wir normalen, etwas älteren Menschen, dass man dieses Grundvertrauen in den Staat und die werden schon wissen, was sie tun, dass das nicht mehr so einfach zu schlucken ist, wie das immer war in unserem Leben vorher. Ich bin ja auch so jemand, der sich da wenig mit beschäftigt. Aber immer dann, wenn man dann mal so ganz normal drüber nachdenkt, wird einem Angst und Bange. Und das eben bei solchen Sachen, wir fliegen jetzt morgen nach London, dann kriegst du erstens ein Bild von Heathrow, wo 52.000 Koffer rumstehen, die auf dem Flughafen stehen und die keiner, die den Besitzer nicht finden. Ich meine, irgendwann, es geht ja meistens gut, aber das ist das Erste, die erste Bedrohung, ja. Die zweite Bedrohung ist, ich habe was Tolles erlebt. Ich habe gestern Morgen zufällig, als ich bei Booking.com reingeguckt habe, festgestellt, dass mein Flug gecancelt ist. Nicht der Hinflug,
der Rückflug. Zufällig.
Zufällig, ja. Es hat mir keiner gesagt, ich habe kein Mail bekommen, keinen Anruf, ich habe gar nichts, keine Nachricht. Es steht nur drin, die Airline hat ihren Flug gecancelt. Dann rufe ich mal die Airline an. Die Airline sagt, ja, kann ich nichts machen. Sie haben ja bei Booking.com gebucht. Wenn sie bei uns gebucht hätten, dann könnten wir ihnen helfen. Und by the way, es gibt auch an dem Tag, am Sonntag müssen wir zurückfliegen, gibt es auch keinen Flug mehr. Wir haben ja auch dann Termine und hin und her. Dann haben die gesagt, müssen wir zu Booking.com. Dann habe ich da angerufen. Dann habe ich die Erfahrung, die indische Erfahrung, weiß nicht, ob du die kennst. Du willst eine Dienstleistung haben, du willst einen Service bekommen und dann sprichst du mit indischen Callcentern. Die Jungs sind wirklich bemüht, haben alle Standards gelernt. Aber immer dann, wenn sie nicht weiter wissen, legen sie einfach auf.
Ach, ehrlich?
Also, du schließt dann dran und sagen sie, Sir, I will connect you with my officer. My officer will take care about your issue because it is a little more complicated and then we take care. Wait a moment, please stay in line. Klick, weg. Und das ist mir dreimal passiert. Und dann habe ich irgendwann gewechselt im Menü und habe dann gesagt, ich bestehe jetzt auf einen deutschen Agenten. Da war ich in einem Callcenter in Uppsala.
Das war bestimmt so. Der Student. Kennst du dieses Lied? Ein Student aus Uppsala, la 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 la. Der hat dich dann angerufen.
Ja, und das Tolle ist, dass dieser Student, anstatt zu studieren, jetzt im Callcenter arbeitet. Der sitzt also in diesem Callcenter und hat mir dann auf Deutsch, natürlich haben auch die, irgendwie sind sie bemüht zu helfen. Am Ende war es so, dass es hieß, also es gibt keinen Flug mehr und du kannst auch nicht mehr zurück, aber du kannst mit dem Zug fahren. Und by the way, da musst du deine anderen Tickets erstmal alle canceln und mal sehen, ob wir die Kohle wieder kriegen und wann. Und die Zugtickets kosten auch mal 250 Euro pro Person und dauert 10 Stunden die Fahrt. Und naja, ich habe weitergemacht. Ich habe wieder angerufen und wieder angerufen. Und irgendwann war ich bei jemand, der war bei einer Firma GoToGate, die gehört wohl zu Booking.com. Ja, und die haben kurz vor unserem Gespräch hier mir eine Nachricht geschickt, dass ich doch am Sonntag fliege. Mit einem ganz anderen Flieger, den British Airways anscheinend auch nicht kannte gestern. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du, die Zeit, die da drauf geht und diese Unprofessionalität, alles das, was für uns ganz normal war, gibt es nicht mehr.
Das glaube ich auch. Aber da ist es ja auch mal die gute Nachricht, dass quasi aus dem Nichts ein Flieger auftaucht. Weil normalerweise verschwinden sie ja. Hoffentlich ist das nicht diese verschwundene Maschine, die vor ein paar Jahren mal spurlos verschwunden ist und auch immer noch weg ist. Nicht, dass du da einsteigen willst und die ist besetzt von lauter grauhaarigen alten Menschen, die schon seit 3 Jahren, 10 Jahren um den Planeten fliegen.
Also ich würde mal anmerken, dass wenn irgendwas schief geht, ne, und ich nicht wieder auftauchen sollte oder so, wäre es sehr schön, wenn du so eine Erinnerungsrede halten könntest und vielleicht hier unseren Podcast dann auch entsprechend veröffentlichst da, einfach um an mich zu erinnern.
Ja, natürlich.
Und nochmal zu zeigen, wie aktiv ich mich daran beteiligt habe, diesen Flieger zu kriegen, den es noch vor kurzem nicht gab.
Das war der CO2-Gott, Luisa Neubauer. Wenn der weg ist, dann hat Luisa Neubauer den weggezaubert. Ich habe einen Post von dir gesehen mit diesem antisemitischen Banner, wie die Presse es ja verharmlost. Die Medien schreiben ja, das wäre ein Banner, es ist eine Riesenkurs, es ist eine Wand. Das ist ja eine Riesenwand. Es gab da einen interessanten Gedanken, den ich die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe, den ich gerne sagen wollte. Du hattest ja gepostet, naja, was hast du geschrieben, selber, was du gepostet hast?
Also ich sag's, am besten mache ich es genau, bevor ich jetzt mich selber dann fälle. Und ich bin ja froh, dass ich den Post noch nicht gelöscht habe. Andere Posts, die ich gemacht habe, musste ich ja schon wieder löschen.
Tatsächlich?
Ja, klar. Weil da schon wieder Menschen angefangen haben, sich gegenseitig anzuklagen und sonst was alles. Das war ganz schlimm. Ich habe einen Artikel gepostet aus der Zeitung, wo steht Juden mit Raffzähnen und Schweinekopf, Kunstschau der Schande, Antisemitismus-Skandal auf der Documenta. Und ich habe dann geschrieben, unfassbar, wie weit die neue pflichtlinke Kulturoffenheit geht und wie sehr all unsere Reputation, unsere Werte und jede Form von Gerechtigkeit mit braunen Füßen getreten werden. Und ich habe inzwischen dann, habe ja dann auch verstanden, woher das alles kommt. Man hat ja die Ausgestaltung der Documenta in andere Hände gegeben, um zu zeigen, wie unglaublich offen und man ist. Und man hat auch nicht eingegriffen, weil man ja zeigen muss, wie unglaublich offen man ist. Und jetzt passiert in Deutschland etwas, wo jeder, wenn ich das gemacht hätte, wenn ich dieses Poster hier bei mir zu Hause aufgehängt hätte, dann wäre ich dran. Und zwar richtig, weil, und zu Recht, wegen deutlich Hetze gegen Juden, namentlich gegen Juden, by the way, ich mit jüdischen Wurzeln, ganz schwieriges Thema, aber ich bin da nicht betroffen sozusagen, sondern am Rande gestreift. Aber wenn ich das gemacht hätte, ich wäre vor Gericht, ich würde im Zweifel sogar im Gefängnis sitzen. Sie hätten meine Wohnung durchsucht und hätten geguckt, wo meine Nazi-Reliquien sind und sowas alles. Ich finde das, und dass man sich dann hinstellt, also meine Claudia Roth, muss man jetzt sagen, mit Kultur hat die Frau wenig zu tun, die hat die Band Tonsteine Scherben, wenige kennen sie noch, hat sie praktisch ruiniert mit ihrer schlechten Stimmung auf dem Bauernhof da. Sie hat noch nie irgendetwas nachweislich gut auf die Reihe bekommen. Sie ist dabei und sie labert und sie bereichert sich und jetzt macht sie so eine Geschichte und wieder passiert nichts. Ich finde das ganz furchtbar. Ich finde auch ganz furchtbar, dass Kultur, also meine Eltern sind ja beide Schauspieler, ich habe ganz, ganz viel in meinem Leben mit Filmen und mit Künstlern auch immer zu tun gehabt und so. Ich habe von Anfang an in meiner Schulzeit, aber dann vor allen Dingen im Berufsleben, gelernt, offen zu sein, unabhängig von Rasse, von Gesinnung, von Hautfarbe, von whatever, Geschlechtlichkeit. Früher gab es halt nur zwei, aber heute gibt es halt 97. Ich bin da völlig frei. Mir ist das egal. Jeder soll machen, wie er will, aber eben nur für sich selber und nicht für andere. Für mich ist zum Beispiel Religion wie ein Penis. Ne? Das ist toll, dass man den hat, da kann man viel Spaß mit haben, aber man behält das ein bisschen privat, wenn es recht ist. Und zur Not teilt das man mit wenigen Freunden. Aber nicht in der Gegend rumzeigen und andere dafür anklagen, dass man selber einen Penis hat. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen ist das für mich so ein bisschen gleichbedeutend. So, bei Kunst und Kultur ist es genauso. Natürlich muss ich anstößig sein. Kultur war schon immer in der Geschichte der Kultur schon immer dafür da, die Leute aufzuwecken, Kritik zu üben, andere Sichten zu geben. Und wenn man das Ganze macht und unter dem Motto sozusagen losläuft und gar keine Ahnung hat, dann passiert eben plötzlich das Gegenteil, dass nämlich aus der Freiheit des einen die Unfreiheit des anderen wird und dass plötzlich Menschen und gerade auf deutschem Grund und Boden Menschen angegriffen werden, die das wirklich weder verdient haben, noch gibt es irgendeinen rechtlichen Grund dafür, noch hat das ist es gesellschaftliche Kritik. Es ist böswilligster Antisemitismus. Und dass das hier möglich ist, finde ich skandalös. Und jeder, der damit zu tun hat, jeder, der das vorher gesehen hat oder auch nicht kontrolliert hat, fahrlässig versus vorsätzlich, gehört entlassen.
Aber das, was du da jetzt gerade sagst, das ist genau mein Punkt. Also ich bin da ganz lange jetzt mit schwanger gegangen. Ich finde, Warnungen darüber hat es ja anscheinend gegeben, dass diese Kunst, dass da was aufgestellt wird, was nicht unbedingt im Sinne der Deutschen ist, sagen wir mal, zumindest was unsere Geschichte betrifft. Also da, finde ich, haben die alle versagt, die so eine Ausstellung organisieren. Wenn es dann da ist, es dann zu canceln, also das halte ich für sehr gefährlich. Weißt du, ich halte das
für... Du meinst, weil sie es jetzt zugehängt haben?
Ja, die wollen es ja jetzt auch abbauen. Aber meine Angst dabei ist, ich stehe ja für freie Kunst. Letztendlich ist das ja ein Kunstwerk. Und da sind ja auch andere Typen noch drauf, andere Ethnien und.
Genau.
Und es ist ein Kunstwerk. Und ich finde, weil ich ja immer so für die freie Kunst bin, das ist ein deutsch-sensibles Thema. Dann hätte man vorher die Warnung hören müssen und hätte sagen müssen, das kommt uns nicht in die Ausstellung. Aber jetzt, wo es hängt, es abzuhängen und zu sagen, ja, Kunst darf alles, aber das nicht. Wenn da jetzt nur jüdische Menschen drauf gewesen wären, dann würde es alles verstehen. Aber diese antisemitischen Teile daraus zu nehmen, weiß ich nicht. Also ich finde, das tut dieser Cancel Culture einen ganz großen Gefallen. Also für mich ist das absolut Cancel Culture. Ich finde, und das möchte ich natürlich unbedingt sagen, ich bin schon der Meinung, man hätte dieses Kunstwerk nicht aufhängen dürfen. Nicht aufhängen müssen, ist eigentlich noch besser. Man hätte sagen müssen, das Thema ist zu sensibel. Da fliegen uns in Deutschland, fliegt uns alles Mögliche um die Ohren. Ich glaube, auf der Documenta ist das nicht angebracht. Und bei unserer deutschen Vergangenheit auch nicht. So, aber es
gebe ich dir uneingeschränkt recht, und es ist ein spannender Gedanke, weil so weit habe ich schon gar nicht gedacht. Wenn du das so sagst, bin ich deiner Meinung. Ich bin der Meinung, man hätte es auch machen dürfen. Wenn sich jemand mit Kunst auskennt, wenn jemand Interesse hat, freie Kunst zu unterstützen, dann guckt er sich an, von wem kommt das, woher kommt das, von was für Menschen kommt das? Kommt das von fiesen Islamisten oder kommt das vielleicht sogar von Juden, die mit so einer Botschaft darauf hinweisen wollen, dass es immer noch Antisemitismus gibt? Es gibt ja viele Gründe, wo das Bild her entstanden sein kann.
Ja.
Der große Fehler ist, und das ist, da sind wir wieder bei Herrn Klingbeil und Konsorten und Gretas und wie sie alle heißen, es denkt ja keiner zu Ende.
Genau.
Diese Gesellschaft, es geht immer ums Moralisieren, und zwar heute, hier und jetzt, aber die Moral ins Ergebnis gedacht, also weitergedacht, weiter nach vorne gedacht, sich damit zu beschäftigen, was passiert, wenn ich das hinstelle, ne? Also, wenn der Künstler kein philippinischer Extremist ist, der eine politische Botschaft auf deutschem Grund und Boden verbreitet, sondern wenn das einer ist, der sich hinstellt und sagt, ich wollte zeigen, das sind die bösen Gesichter der Vorurteile der Welt, und
genau, auf diesem
Bild ganz, ganz viele drauf.
Was ist, wir das ja nicht wissen. Ordnung.
Genau. Und was wir nicht wissen, also ich befürchte, es ist der philippinische Extremist, weil nämlich diese Gruppe das alleine unkontrolliert organisiert hat irgendwie. Das ist aber das, was ich hinterher gehört habe, und auch da bin ich kein Experte, weil ich kenne ja diese Menschen nicht. Aber die Experten, die dafür bezahlt werden, die dafür mit ihrem Gesicht und ihrem umfangreichen Körper stehen, die haben die Aufgabe, dann so ein Kunstwerk zu nehmen und zu sagen, bitteschön, hier ist das Kunstwerk, das will uns der Künstler damit sagen. Und bitte verstehen Sie das nicht falsch. Es ist auch dazu da, uns aufzuwecken. Ja, aber ist das und das, ist das die Botschaft? Wenn es das nicht gibt, und wenn der Hintergrund ist, dass es einfach nur eben das ist, plumpe Hetze sozusagen ist, dann hat dieses Kunstwerk da nichts verloren.
Ganz genau.
Insofern finde ich auch, hast du noch viel mehr Recht als ich, ehrlich gesagt. Weil man muss es zeigen, aber man kann es nicht unkommentiert einfach hinstellen. Und das Problem unserer Gesellschaft, das Problem auch, das ist auch sicher Social Media getrieben, das Problem der Politik ganz doll ist, hier wird heute, hier und jetzt etwas aufs Tablett geschmissen, ohne über die Folgen nachzudenken, ohne es zu Ende zu denken, ohne sich Gedanken zu machen. Das 9-Euro-Ticket und das, was die, wie heißt sie, Ricarda irgendwas dazu gesagt hat, das ist...
Ricarda Lang, wo ich neulich gehört habe, die müsste doch eigentlich heißen Ricarda Breit.
Ja, genau. Auch geil. Ganz ehrlich, was die dazu erzählt und wie schön das ist und wie toll das ist, sie passt ja gar nicht in den verdammten Zug rein. Und sie haben einfach einen Fehler gemacht, weil sie die Sache nicht zu Ende gedacht haben. Eine gute Idee nicht zu Ende gedacht und das Volk die Rechnung bezahlen lassen und sich dann auch noch dafür feiern. Und das ist genau Sign of the Times. Ich glaube, man kann in der Kunst alles machen. Also ich meine, wenn meinetwegen vor der jüdischen Gemeinde könntest du jetzt einen Vortrag halten, nur mit jüdischen Witzen, aber nicht, ohne dass vorher jemand sich hinstellt und sagt, das ist der Kay Ray und der hat für uns mal aus der Geschichte des Witzes alles Antijüdische zum Lachen angetragen. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstens viel Spaß und zweitens mal, wenn Sie angestoßen sind, dann sehen Sie mal, was hier in der Luft alles rumschwebt, und darüber sollten wir dann gegebenenfalls mal diskutieren.
Genau, und im Umkehrschluss kann ich dir sagen, für mich hat dieses Ding immer, genau wie ich an meiner Kunst ja auch immer so hin und her hake, hat das für mich von Anfang an, sanft nach unten gelandet. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Also du kannst das nicht einfach jetzt zuhängen und sagen, das geht nicht, das hat ganz eigenartige Auswirkungen. Diese Auswirkungen spürt man auch genau in eine andere Richtung, nämlich Claudia Roth, und dass ich die jetzt verteidige, das ist ja auch schon mal was, aber da Claudia Roth wird damit ja auch ein antisemitischer Gedanke unterstellt. Das heißt, kamen ja schon diese Stimmen, die gesagt haben, die muss ja antisemitisch sein, sonst hätte sie das ja nicht durchgehen lassen. Dann bin ich also jetzt eine Woche damit rumgelaufen, ist das denn so einfach? Also ich glaube ja nicht. Ich glaube von Claudia Roth alles. Also ich halte sie nicht für die Held, ich halte sie für eine große Schwafflerin und für eine Blenderin. Aber ich halte sie nicht für eine Antisemitin, das glaube ich einfach nicht.
Nein, null. So. Null Komma. Die ist einfach, also das blöde Wort ist arbeitsscheu. Es ist ja heute in der Politik auch üblich. Also auch Herr Lauterbach, Herr Lanz erzählt in jeder dritten Sendung, dass Herr Lauterbach Tag und Nacht Studien konsumiert. Das ist Blödsinn. Der macht das nicht. Der hat die Studie nicht gelesen. Der übernimmt Texte von anderen Leuten. Er ist nicht der fleißige Mann, der Tag und Nacht da sitzt und in im dunklen Kammer arbeitet. Und Claudia Roth ist genau das Gegenteil davon. Die war in der Musikindustrie, da ist sie bekannt dafür, dass sie Mrs. Unvorbereitet Roth ist.
Ja, weil, ja, das passt. Nicht,
weil das Problem ist, dass diese harte Arbeit, die Auseinandersetzung, die inhaltliche Auseinandersetzung, übrigens dann auch noch in Kombination mit sich dann hinstellen und dann dazu stehen, und dann zu sagen, ich bin der Meinung, dass wir das zeigen müssen aus den und den Gründen. Der hat es gemacht, das will er aussagen, das ist die Kritik. Und übrigens daneben haben wir gleich nochmal das ganze Gegenteil gestellt. Nämlich da sehen wir nämlich Raff-Szene, die alle Muslime sind, zum genau. Beispiel. Und sagen, rechts und links gibt es. Man kann sich damit, man kann sich mit Kunst und mit Kultur ja auch von beiden Seiten auseinandersetzen. Und es wird im Moment gerade, geht es darum, es geht um den Kampf gegen rechts auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird hier das, was offiziell so aussieht und was jedem, der irgendwie rechte Gesinnung, dem man die unterstellen kann, der würde ins Gefängnis dafür gehen, das wird hier einfach propagiert. Das passt nicht zusammen. Das geht
nein.
nicht.
Also zwei Dinge. Wenn Claudia Roth, wir den Gedanken eben zu Ende machen, Claudia Roth, gab es Stimmen, die ist antisemitisch. Ich habe dann meine Assistentin gefragt, Yvonne und ich quatschen ja immer viel. Yvonne ist ja mein Gewissen am Steuer. Die fährt und ich frage sie dann, weil es so neutral. Und dann sage ich, glaubst du, dass diese Leute, die das organisiert haben, dass sie das bewusst gemacht haben, dass das Antisemiten sind? Und zum Beispiel Claudia Roth. Wobei dann Yvonne sagte, der Gedanke, ich glaube es nicht, aber der Gedanke liegt nahe, weil sie ja muslimfreundlich ist. So, da kommt dann ein Gedanke zum anderen, denn Claudia Roth liebt ja die Muslime. Ich glaube, abgesehen davon, dass die alle Menschen liebt, aber sie liebt die Muslime, die hebt sie auch besonders hervor. Daraus kannst du diesen Gedanken basteln, dass sie vielleicht doch antisemitisch ist und deshalb dieses Kunstwerk gestattet und vielleicht sogar supportet oder diese Dinge mit Absicht nicht gehört hat. Und das glaube ich nicht. Genauso wie ich die bis ins Letzte, die Unschuld von Claudia Roth verteidige, versuche ich eben die Unschuld bei dieser Kunst zu verteidigen. Wo ich dann eben sage, also da jetzt einfach drei Jüdische und dann sagen, das ist jetzt antisemitisch, muss weg, ist genauso. Das muss man zu Ende denken, wie du sagst, zu Ende denken. Und das Endergebnis dieses Nicht-zu-Ende-Denkens, das Endergebnis ist, dass Claudia Roth nun gesagt hat, da hat die Kunst ihre Grenzen. Und da kommt sie, da kommt diese ganze Situation an meine Grenze, wo ich aussteige und sage, entschuldigt bitte, Kunst hat keine Grenzen. Kunst ja. ist frei. Es sei denn, sie ist bewusst rassistisch, bewusst antisemitisch. Dazu will ich mich jetzt, was das Kunstwerk betrifft, nicht äußern, weil ich kenne immer nur, mich wundert auch immer, dass ich im Fernsehen immer nur diese Ausschnitte sehe. Ich sehe immer nur den jüdischen Kopf mit den Raffzähnen und die Schweinenase mit dem Mossad und dem Judenstern drauf und ein paar SS. Ich sehe aber nicht die anderen Symbole. Ich meine, das ist ja eine ganze Wand. Ich sehe ja nicht, was hat er denn sonst gemalt? Also das ist aus dem Kontext gerissen. Und das ist natürlich in einem Land wie hier, ist das geschmacklos, kann ich, jetzt verstehe ich alles. Aber es eben erst zuzulassen und dann wegzunehmen, ist A, nicht zu Ende gedacht und B, ein tierischer Schaden für die Kunstfreiheit. Weil jeder wird sich jetzt darauf berufen, wenn jetzt ein Bäcker einen Judenkuchen wieder ins Schaufenster stellt, ist das antisemitisch. Es gibt ein Gebäck, das ist ein belgisches Gebäck, der heißt Judenkuchen. Ja, ich weiß, ja. Und wenn du das ins Schaufenster stellst, dann ist das auch schon eine Provokation. Ja, also so viel dazu. Das wollte ich nur noch mal sagen. Es war mir ganz wichtig, dass wir uns mal darüber austauschen.
Wir könnten direkt sozusagen in das zweite Thema gehen, nämlich in die woke Regenbogenvielfaltwoche.
Ja.
Ja, auf allen Sendern durchgehend gefeiert wird.
Auf allen Sendern wird durchgehend jetzt Wokeness und LGBTIQ gefeiert. Da kann ich dir schon mal Folgendes zu sagen. Ich fliege ja immer zu sagen, dass die keine Angst haben, dass ihnen nicht die Buchstaben ausgehen. Wer hat denn jetzt eigentlich bewertet, dass bei RTL das Q der letzte Buchstabe ist? Denn normalerweise kommt noch ein Plus dahinter. Das L steht für lesbisch, LG, das G für gay, B für bisexuell, ja. LGBT für transsexuell, I für intersexuell, Q für queer, was meiner Meinung nach eine Zusammenfassung von allem ist, das weiß ich aber nicht. Es gibt aber dann ja noch Asexuelle und es gibt eben diese beiden Pluses, die für all diese Sachen stehen. Und ich möchte daran erinnern, es gibt nämlich mittlerweile schon die LGBT-Szene. Da gibt es eine Untergruppe, die sich davon lösen, von dem Q und I Plus und dem Ganzen, die also sagen, wir sind nur LGB oder wir sind nur LGBT, aber nicht intersexuell und queer und non-binär und ich weiß nicht, was es da alles noch gibt.
Kannst du mir erklären, warum?
Warum was?
Warum gibt es das? Warum muss man für jede, sag mal, für jede persönliche Einstellung, die ich habe, warum muss man für alles einen Begriff, eine Gruppe, eine Gemeinschaft finden? Wenn du darauf stehst, anderer Leute Fußnägel zu essen, jetzt mal als Beispiel, und jemand anders steht darauf, anderen Leuten die Füße zu massieren, und der Nächste steht darauf, Haare von Füßen abzulecken, keine Ahnung, dann sind das alles Menschen mit speziellen, ich sage jetzt mal, speziellen Neigungen sozusagen. Warum muss ich das Thema Food Diversity zum Thema machen? Und warum muss man dann das feiern? Und warum muss das passieren? Weil ich glaube, dass viele von diesen Menschen, die wirklich, also, und ich kenne tatsächlich zumindest zwei, die wirklich davon betroffen sind, dass sie, nein, die sexuelle Ausrichtungsthemen haben, die sozusagen nicht dem 0815-Standard entsprechen. Was die wollen ist, die wollen einzig und alleine für sich ihren Frieden haben. Die wollen nicht in die Öffentlichkeit, die wollen nicht im Licht stehen, die wollen auch nicht gefeiert werden. Und die haben zu mir gesagt, daher kam übrigens mein Post zu dem Thema, den ich inzwischen wieder gelöscht habe, die haben gesagt, das ist mir zu dick, das ist zu viel. Und die Menschen, die am lautesten sich daran beteiligten und die am meisten dazu aufrufen und die sich am meisten feiern, sind die, die damit am wenigsten zu tun haben und die sich dranhängen, die Trittbrettfahrer sind und die im Prinzip mit uns, mit unserer Community und unseren Themen genau gar nichts zu tun haben. Genau wie die ganzen Firmen, die sich jetzt da dranhängen, die Sender. Alle machen diese queere LGBT-Vogue-Geschichte mit, gendern, alles, was dazugehört. Dabei ist es völlig unnötig. Es bringt gar nichts. Es verbessert nichts. Und diejenigen, die ich kenne, und die haben wiederum große Communities hinter sich, die sagen, die haben alle einen Knall. Und dieses, wenn sich da, wenn Tim Melzer moderiert und irgendwelche Leute sich als Frauen verkleiden, bei RTL, und man muss dann erkennen, wer die sind, und die gehen alle als Drag-Queens da durch, dann ist das Fasching. Und das war's. Karneval oder Fasching, das war's. Mehr ist es nicht,
Es ist zumindest, ich komme ja auch aus dieser Szene, aus der Travestie-Szene. Ich habe ja begonnen in der Travestie-Szene. Und ich finde, es ist so ein bisschen, es verharmlost ein bisschen die große Kunst der Travestie. Denn da sind ja Leute, die gehen dahin und die werden dann von einem Maskenbildner geschminkt und tucken dann so ein bisschen über die Bühne. Das wird zum Beispiel der großen Mary Morgan und diesen großen, also den großen Künstlern der Travestie, da gibt es noch mehr, Marion Gordy und der Bob Lockwood, Craig Russell, alles große, RuPaul, alles großartige Travestie-Künstler, die von der Maske über das Kostüm bis zur Choreo, bis zum Gesang, Stimmen, Imitatoren eigentlich alles begreifen und alles selber machen, alles kreieren. Und da finde ich, da hast du schon ein bisschen recht, dass diese Sache, was da im Fernsehen lief, dass ich habe es nicht gesehen, ich habe nur Ausschnitte gesehen, das ist aber hat diesen Anschein, als wenn es eben so Karneval ist. Also Männer werden mal eben zur Frau geschminkt. Ach, man kann es gar nicht erkennen. Das sieht ganz anders aus. Ja, natürlich.
Soll ich dir mal sagen, was das ist? Das ist, wie soll man sagen? Also es gibt doch dieses Blackshaming. Das ist im Prinzip Buntshaming.
Ja, genau.
Und zu Todesshaming ist es noch dazu, weil es macht sich, also es spielt mit etwas, was es nicht ist. Und wenn sich die gleichen Leute, die sich jetzt für sowas einsetzen, ne, sind ja inzwischen so weit, dass sie sagen, ein Schwuler in einem Fernsehfilm muss von einem Schwulen dargestellt werden. Ein Schwarzer in einem Fernsehfilm muss von einem Schwarzen dargestellt werden. Das geht nicht anders. Also von wegen, man kann sich ja, ein Indianer muss ein Indianer sein und so weiter und so fort. Das
das ist genau, also das ist das, da kommen sich diese Vogue-Bewegung und die Gender-Bewegung und dieses ganze LGBT-Plus-Blei, das kommt sich alles in die Quere und die eliminieren sich gerade selber und merken es aber gar nicht.
Nein.
Und es ist eine irrsinnige Feierei von großer Offenheit. Wir sind alles so offen und wir sind so toll.
Und das sind wir ja nachweislich nicht.
Das sind wir nachweislich nicht. Und ich, ja, jetzt mal, und das gilt wahrscheinlich für den Großteil meiner Generation, wir sind so aufgewachsen. Ich habe noch nie was gegen einen Chinesen gehabt, gegen einen Indianer. Ich habe noch nie Zigeunersoße gesagt und danach ausgespuckt, weil die Zigeuner so scheiße sind und weil sie irgendwie, keine Ahnung, Autos klauen oder so. Ich habe das weder gedacht, noch gefühlt, noch gewusst. Ich bin so aufgewachsen und eine ganze Generation ist genau so aufgewachsen. Wir brauchen das nicht. Und wenn ihr, in Anführungsstrichen, die das machen, wenn ihr das braucht, dann trefft euch in irgendwelchen geheimen Hinterzimmern, wo nebenan die Fußnägelfetischisten sitzen und tauscht euch da gerne zu aus und verbessert euch, seid besser. Aber zwingt nicht normale Menschen, die damit aufgewachsen sind, die ein normales Verhältnis haben zu all dem, zwingt doch die nicht bitte rein in eine Situation, mit der sie gar nichts zu tun haben. Ich bin keiner, der irgendjemand benachteiligt.
Naja, die werden jetzt Aufklärung nicht. Aber die werden jetzt natürlich sagen, es zwingt dich ja niemand. Also man will ja da eine oft vernachlässigte Minderheit, das ist ja diese Floskel, der will man quasi ein Gesicht geben.
Ja, genau.
Die Frage ist, auf welcher Ebene macht man das und wie laut macht man das? Denn jetzt im Moment macht man es ja so laut, dass die, wie du sagst, da kommen die sich in die Quere. Also wenn Blackfacing nicht in Ordnung ist, dann ist da Woman's Facing auch nicht in Ordnung. Also wenn du dir da jetzt als Mann dich als Frau gibst oder als Mann, dann schminken sich also Männer, um sich stark zu machen für non-binäre Menschen meinetwegen oder für transsexuelle Menschen. Wenn du aber dich schwarz anmalst und du gehst auf eine Party, weil du dich stark machen möchtest für schwarze Menschen, dann ist das Rassismus. Also da hast du recht, das hakt. Also die Frage ist ja, ich bin ein kritischer Beobachter, der aber ja auch aus dieser Szene kommt. Die Frage ist, wer guckt das und warum gucken die das? Ich glaube, es ist eine fünfte oder eine sechste Jahreszeit. Nachdem der fünfte Jahreszeit ja Karneval ist, ist jetzt die sechste Jahreszeit. Jetzt sind wir gerade alle bunt und alle schwulenfreundlich und queerfreundlich und alles nur noch Glitzer und Glamour und be what you are und erfinde dich jeden Tag neu und in dir steckt so viel. Das Problem ist aber, dass diese Jahreszeit nicht mehr endet. Ich glaube, das ist
weißt du was? Erzählen. Ja, und ich habe eine ganz schlechte Nachricht. Gleichzeitig unterstützen ja genau die gleichen Menschen diese gesamte Woke-Bewegung. Und diese ganze Offenheit, und in Deutschland zum Beispiel, ne, ist ja, wir sind ja, das ist in, und ich sage nicht Islam, sondern, oder Koran, sondern ich sage islamistenfreundlichste Land überhaupt, denn hier kann der Islamist an sich agieren, machen, tun, so viel er will. Im Gegenteil, er bekommt noch Staatsschutz, und zwar gegen die bösen Rechten, die angeblich ja gegen ihn sind. Dabei sind die Islamisten die Rechten. Das sind diejenigen, die total gegen Schwule sind. Es gibt kein einziges Land, was unter dem Koran regiert ist, wo Schwule überhaupt leben dürfen. Aber diese Leute, die das alles machen, die da die Schwulen ausmerzen, und zwar ausmerzen im tatsächlichen Sinne, diese Menschen aus diesen Ländern werden hier gefeiert. Die Menschen, die, ich habe da gerade neulich einen Podcast gehört von einem Türken, der hier ist und der ausgestiegen ist, weil er den Islam sozusagen verlassen hat, nicht um eine neue Religion anzunehmen, sondern um keine Religion zu haben, weil das alles zu anstrengend war. Da gibt es Ausschüsse, die von Deutschland finanziert werden, hier in Deutschland, die sich damit beschäftigen, diese Menschen, die sich vom Islam abgewandt haben oder alternativ homosexuell sind, zu jagen, zu registrieren und zu jagen. Das ist hier ganz normal. Das macht man hier so. Und da geht plötzlich diese woke Offenheitsbewegung in der bunten Bewegung, das kreuzt sich und es wird alles unglaubwürdig. Ich finde zum Beispiel jetzt mal, ist jetzt zugegebenermaßen ein ganz anderes Thema, aber es geht in die gleiche Richtung. Ich finde, man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen, dass es Menschen gibt, die sexuell einfach andere Ausrichtungen haben und dass wir lernen, also dass die Menschen, die jetzt nicht eine Erziehung genossen haben wie ich, sondern vielleicht, keine Ahnung, oberflächlicher oder andere Sachen gelernt haben oder so, egal, die sollen da aufgeklärt werden. Die sollen wissen, dass das sich gehört, dass man die genauso akzeptiert und so weiter. Gar keine Frage.
Stopp, aber jetzt frage ich mich, wo ist denn... Darf ich mal eben einhaken? Ja. Wichtig ist eben auch, dass diese Leute auch wirklich die gleichen Rechte haben. Die Frage ist natürlich nur, bevor du weitersprichst, die Frage ist, vielleicht kannst du das in die Antwort einbinden, die Frage ist natürlich, welches Recht ist davon ganz wichtig? Also was ist ein Menschenrecht? Also eine Anrede in einem Bahnformular ist eben kein, nicht richtig. Also das mal kurz zum Einwurf.
Genau, für mich, ich bin total dafür, dass wir dafür sorgen, dass die hier ein genauso sorgenfreies Leben haben, wie die, die nicht so sind wie sie. Und zwar in dem Rahmen, wie sie andere Leute mit ihrer Einstellung nicht belästigen. Da gebe ich mal ein Beispiel. Der Veganer an sich, der kann essen, was er will. Ich finde das total super. Wenn er permanent Leute belehrt, Leute maßregelt, dann nervt er mich. Der Veganer soll sein Veganzeug alleine machen, ohne mir immer in die Parade zu fahren. Wenn ich ein Würstchen esse, esse ich ein Würstchen. Das ist mein Bier. Punkt aus. Und das gilt andersrum natürlich genauso. Ich habe kein Recht, dem Veganer zu sagen, dass der Fleisch zu essen hat. Es gilt, für mich gilt gleiche Rechte für alle. Und jetzt frage ich dich, wir haben jetzt also diese bunte Regenbogenwoche, übrigens lustige Geschichte, in Saudi-Arabien wurde regenbogenfarbenes Spielzeug eingesammelt, weil man dachte, das könnte die Kinder homosexuell machen. Ist leider kein Witz. Da gibt es nämlich so irgendwie Pilli-Palli-Regenbogen oder so, irgendeine Plastikfigur, die hat so einen Regenbogen, so ein Schnittchen mit so einem regenbogenfarbigen Schwanz, wurde einkassiert, weil das könnte die Kinder homosexuell machen. Gut, das ist das eine. Jetzt frage ich dich, wenn es diese Woche, die Regenbogenwochen und alles das gibt, wo ist eigentlich die Kirchen müssen sich anständig benehmen Woche? Wo ist eigentlich die Woche, die diesen ganzen Menschen hilft, die zum Beispiel von der katholischen Kirche, in der katholischen Kirche, im Rahmen des christlichen katholischen Glaubens misshandelt wurden? Wo ist die Woche für die eigentlich? Wo kümmert man sich um die? Wo sagt man ganz deutlich, wir sind für Religion? Aber da sind wir wieder bei meinem Penis-Thema, ne? Religion ist wie ein Penis, da soll jeder für sich machen, wie er will. Und wenn sie sich treffen, können sie gerne machen, aber ohne andere zu belästigen. Wo ist die Gerechtigkeit der Religion? Wo ist die Woche, wo wir sagen, Mensch, Religion ist toll, alle Religionen sind toll, ja, aber jeder nur in seinem privaten Bereich. Wo ist das? Finde ich, betrifft viel mehr Menschen als die Regenbogengeschichte, viel mehr Menschen. Ist für mich, steht für mich auch für die Zeit. Man sucht sich Minderheiten, die man feiert, und je kleiner die Minderheit und je mehr darstellbarer die Minderheit ist, desto mehr sonnen sich Menschen in ihrer Gutheit, dass sie das unterstützen. Dabei vergessen wir die Mehrheit. Also in Hamburg gibt es ein schönes Beispiel. In Hamburg hat man alle U-Bahn-Stationen, ich glaube 95% inzwischen, sind behindertengerecht umgebaut. Finde ich super. Finde ich total super. Also echt, ich finde es super, wenn jeder, der eine Behinderung hat, unter gleichen Bedingungen Bahn fahren kann, öffentliche Verkehrsmittel nutzen kann, wie jemand, der nicht behindert ist. Top, stehe ich dazu. Für mich ist trotzdem eine Frage, sind mir die 25.000, 50.000 Behinderten, für die ich das gemacht habe, für einen gewissen Preis, sind die mir wichtiger als die 500.000, 600.000 Kinder in Hamburg, die zur Schule gehen und deren Toiletten in miserablem Zustand sind? Was ist wichtiger? Ist es wichtig, jede Station umzubauen, oder kann man einiges von Geld sparen, um vielleicht mal die Schultoiletten für alle vernünftig zu machen? Und diese Diskussion ist verboten. Das ist eine verbotene Diskussion, und das finde ich völlig nicht in Ordnung. Und genauso finde ich es nicht in Ordnung, dass in dieser Regenbogenmentalität im Moment gerade unglaublich viele Menschen, das ist das, was die Menschen, die ich eben tatsächlich, da ist es also um eine sexuelle Andersorientierung geht und nicht um homosexuell oder heterosexuell, sondern in ganz andere Richtung bei den beiden, die ich kenne, die sagen, weißt du, da tauchen plötzlich Leute auf, die schwulenfreundlich, lesbenfreundlich und sonst was sind, die damit überhaupt nichts zu tun haben, und es tauchen plötzlich Homosexuelle auf, die sich so dermaßen feiern, dass sie andere Leute ankacken, die nicht mitmachen, die nicht begeistert sind, die nicht die Regenbogenfahne raushängen. Da gibt es Häuser in der Schanze, ja, also ein Haus genau genommen, da haben sie alle an diesem Tag dann Regenbogenfahnen rausgehängt, außer einer, der hatte einfach keinen Bock und hatte auch keine Fahne. Den haben die aus ihrer Gemeinschaft im Haus ausgeschlossen und darauf hingewiesen, schriftlich, dass er, ob er denn kein Geld hätte für eine Regenbogenfahne. Und das sei ja peinlich, dass sein Fenster das einzig nicht dekorierte sei. Ganz ehrlich, in so einer Welt möchte ich nicht leben.
Ja, in so einer Welt leben wir aber momentan. Obwohl natürlich auch da wieder der Gedanke, dass es soll ja nur ein Pride Month sein. Das heißt, es ist ja Es wird ja momentan so abgefeiert, weil es dieser Pride Month ist. Das hat sich in den letzten Jahren ja schon angedeutet mit Regenbogen Süßigkeiten oder Regenbogen Nivea, mit Nivea-Deckel, wo ein Regenbogen drauf ist, wo jeder ein Zeichen setzen möchte. Und bis zu einem gewissen Punkt gehe ich da ja auch mit, dass es natürlich immer noch Schwule gibt und Lesben und Transsexuelle und Nonbinäre und Asexuelle. Vor allen Dingen die Asexuellen und Nonbinären werden ja tatsächlich auch, will ich gerne mal vergessen, dass man über die nachdenken muss. Und dass man über die mit, dass man die mit, oder sagen wir mal so, dass man Leuten, die das verunglimpfen, dass man denen sagen muss, das sollte man in diesem Land nicht tun. Die Frage ist aber, ob solche Diskussionen überhaupt etwas bringen. Wie du, also ich glaube, das bringt einfach gar nichts. Ich habe ja dieses alte Beispiel mit dem Sauerkraut. Wenn jemand kein Sauerkraut mag, dann bringt das nichts, wenn mit mal alle Deutschen sagen, Sauerkraut ist lecker. Man isst in Deutschland Sauerkraut. Das wird den nicht dazu bringen, Sauerkraut zu essen. Der mag ihn einfach nicht. Ja,
ich sage mal so, wir haben, es gibt eine tatsächlich ernsthafte Studie. In Berlin gibt es 3 Toiletten an einer Stelle, öffentlicher Platz. An diesen 3 Toiletten gibt es eine männliche, eine weibliche und eine D-Toilette. Nicht D wie Damen, sondern D wie divers. Und jetzt hat man nach 3 Monaten, also hat man 3 Monate gemessen, wer da reingeht.
Und?
Du wirst es nicht glauben. Es gibt also die Herrentoilette immer anständig benutzt, die Damentoilette immer anständig benutzt. Die Diverstoilette ist eigentlich unbenutzt. Aber die Tür wurde genauso oft aufgemacht, fast genauso oft, wie die Damen- und die Herrentoilette zusammen. Das heißt, nehmen wir mal an, 50 Öffnungen, dann war die Diverstoilette, wurde 100-mal geöffnet. Nicht benutzt, aber 100-mal geöffnet. Weil jeder reingucken will und will sagen, was ist denn da drin so besonders? Es ist ehrlich gesagt eine Damentoilette gewesen. Deswegen ist da auch ein D drauf für divers, weil es eine Damentoilette ist.
Jetzt ein D für Transi.
Ja, so jetzt geht die Geschichte weiter. Jetzt fragst du also diverse Menschen, auf welche Toilette würdest du gehen? Weißt du, was die sagen? Die sagen immer Damen oder Herren. Weil sie wollen gar nicht dastehen als jemand, der besonders, der anders ist. Das wollen die gar nicht in der Öffentlichkeit. Das Tolle ist, dass wenn die Toilette benutzt wurde, dann wurde sie deswegen benutzt, weil die beiden besetzt waren. Es war schön, dass eine weitere Toilette da war. Und den meisten ist es auch egal. Übrigens, was die Reinigung betrifft, war die Toilette diejenige, die immer am dreckigsten war, weil nämlich die Männer da hingegangen sind, haben daneben gepinkelt und sie haben sich nicht hingesetzt. Also dieses ganze Projekt, diese ganze Idee, Sondertoiletten zu schaffen für Menschen, die dann da reingehen. Weißt du, irgendein Partyvogel, der ein Handyvideo macht, wie er da hingeht und selbst sich als divers bezeichnet, weil er bunte Haare hat, das ist es eben nicht. Und das zieht auch die Bewegung, das zieht auch die Ernsthaftigkeit, gerade das, was du angesprochen hast. Ich finde es total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, in diesem Land werden solche Menschen genauso behandelt wie alle anderen auch. Wie die Farbigen, wie die Andersdenkenden, wie die mit einer anderen Religion, alle werden hier gleich behandelt. Und wir dulden nicht, dass Menschen schlechter behandelt werden. Aber das Thema Kirche ist für mich dann, weil es viel mehr Leute betrifft anscheinend, mindestens genauso wichtig wie das Thema genau. Diversität. Und genau. immer tiefer zu gehen und zu sagen, es gibt nicht nur Laktoseintoleranz, sondern es gibt auch Chiasamenintoleranz, es gibt Menschen, die kein Sauerkraut mögen, es gibt Menschen, die keine Energydrinks wollen und dann gibt es andere, die keine Ahnung, nur bewegtes Fleisch essen oder so. Dieses immer weiter runterbrechen und dann alle einzelnen Minderheiten noch zu feiern, das lenkt doch nur ab von den wahren großen Themen. Und ich bin als Kaufmann, als Manager gewohnt, nach Prioritäten zu gehen. Und mir sind blöderweise nur mal 300.000 Vorfälle in der katholischen Kirche wichtiger als 5.000 Menschen, die eine bestimmte sexuelle Ausrichtung haben. Mir sind nun mal 600.000 Hamburger Schüler wichtiger als 50.000 für die man jede Station machen muss. Und selbst diese 50.000, wenn du sie fragst, die wollen gar nicht, dass jede Station, da geht es darum, Prioritäten zu setzen und zu gucken, wo ist wer und wen können wir wo unterstützen. Und wenn irgendwo natürlich zum Beispiel, keine Ahnung, Heime sind, Reha-Kliniken sind oder so, dann musst du das ja machen. Dann ist es ja total richtig, das zu machen. Ich habe überhaupt nichts dagegen gemacht. Ich sage nur, mit Menschenverstand Dinge zu Ende gedacht und von oben nach unten prioritätenmäßig abgearbeitet. Das wäre halt so schön, aber das gibt es nicht mehr. Und da sind wir wieder zurück bei Claudia Roth. Jawohl, Freiheit, jawohl, das machen wir, jawohl, oh Scheiße, alles schiefgelaufen, na egal, ihr seid alles Nazis.
Und die anderen sagen zu ihr, sie hat plötzlich eine antijüdische Gesinnung. Das ist alles überzogen, irrsinnig, unreflektiert und nicht gut, nicht gesund.
Zeitgeist ist gestört. Es ist vor allen Dingen, also ich glaube ja, dass dieser Pride Month, wir werden sehen, ob das jetzt eine Einschaltquote bringt. Dafür machen sie es ja nur. Und vor allen Dingen, es ist ja immer...
Wenn wir sagen, Goodbye Deutschland hat die gleiche Quote ungefähr gehabt wie das bei RTL. Und RTL, also wenn du jetzt mal RTL als Gesamtprogramm nimmst, dann war das total okay von der Quote her. Aber es war jetzt nicht berauschend.
Wir sprechen zumindest drüber und das ist ja auch was. Also insofern, ja. Aber was ich schade finde, ist, genauso wie es früher immer um die Schwulenrechte ging, da hat mich das schon gestört. Wenn die Schwulen immer über die Schwulenrechte gesprochen haben. Und es ging aber immer nur, wenn darüber gesprochen wurde, wurden immer nur diese Bilder von diesen tollen, glatten Schwulen gezeigt. Weißt du? Diese ganzen Schönheitsideale, wo ich gedacht habe, die hässliche, dicke Tunte fällt sowieso durch bei euch. Die fällt sogar bei euch in der eigenen Community durch. Die hässliche, dicke Tunte, die dann vielleicht noch 50 ist, die fällt sowieso durch. Und so ist es in dieser Sendung auch gewesen. Zumindest von allem, was ich gesehen habe, war da irgendjemand dabei, der sich nicht schminken kann. Wenn zum Beispiel diese Promis sich selber hätten schminken müssen, das wäre interessant gewesen. Dann hätte es diesen Glamour-Fakt nicht gegeben.
Absolut.
Und wenn sie sich hätten selber schminken müssen, dann würden sie wissen, wie es ist für einen Mann, der sich im falschen Körper fühlt. Und der sich das selber beibringen muss, der irgendwo heimlich in irgendwelche, da gibt's Manuela Mock, die hat so ein Studio in Frankfurt seit Jahren. Die hätten sie zum Beispiel mal einladen können, fällt mir gerade ein, haben sie gar nicht gemacht. Manuela Mock hat ein Studio in Frankfurt, da kannst du, wenn du dich als Frau fühlst, da kannst du einen Termin machen und die behandelt das ganz diskret. Die zeigt dir dann, wie du dich fertig machen musst. Die hat alles da, Perücken und Kleider und die geht dann auch mit dir aus. Damit du dich ein bisschen sicher fühlen kannst, wenn du als Frau ausgehen willst und wenn das keiner wissen soll, das ist für mich gelebte Nächstenliebe und Toleranz diesen Menschen gegenüber. Und eben nicht dieser, also damit sich noch die Taschen voll zu machen und sich dahin zu stellen.
Ja, genau. Und die hätten ja zum Beispiel mal einen Tag als Frau leben können. Und zwar, da kannst du Frauentausch richtig gut machen. Also pack die in Frauenkleider, mach die richtig als Frauen zurecht und lass sie einen Tag als Frau leben.
Ja.
Pack sie in Familien, lass sie da leben. Das wäre Leistung und Auseinandersetzung gewesen, aber das war ja nicht, darum geht's ja nicht. Das ist ein holländisches Format, das ist ein Spaßformat. Das ist Karneval. Und ja, das kann man gucken. Klar kann man das gucken. Kann man machen. Und herzlichen Glückwunsch an die UFA, hat sie super produziert. Und der Erfolg sozusagen, also zumindest die Quote war so okay. Aber das haben die Menschen als Karnevalssendung geguckt. Und ich finde es auch wichtig, darauf hinzuweisen. Ich finde auch die Aktionen an sich, finde ich wichtig. Ich finde nur, dass man jetzt sieht, das ist übrigens genauso auch wie mit der Woken-Bewegung davor. Also du siehst ja keinen Werbespot mehr, wo nicht Migrationshintergrund und Farbigkeit gefeiert wird. Ja. Als ob es in Deutschland nur noch Migrationshintergrund und Farbigkeit gibt. Das ist total irre. Und wenn man das sagt, dann ist das schon, denkt man schon was, oh Scheiße, nachher komme ich noch in Nazi-Verdacht. Bin ich aber gar nicht. Ich gucke einfach auf der Straße rum. Und dann frage ich mich, ob das Publikum ist, was die Seife kauft.
Das ist genau wie das Bild, was ich dir ja gestern geschickt habe, wo also zwei Männer über einem Babybettchen sind und also die sind jetzt die Eltern. Auch das finde ich ist ja in Ordnung, aber diese ganze Bildsprache, denn das war ja so eine Wiege mit so gehäkelten Gardinen und also da wurden diese klassischen Bilder, wie es früher war, mit dem, was man gerne hätte, nämlich dass zwei Männer auch Eltern sein können. Ich kenne ja jemanden, du kennst auch jemanden, du kennst den auch, nenn jetzt keine Namen, der ja drei Kinder hat mit seinem Mann zusammen, haben sie adoptiert. Das ist ja auch alles schön und das finde ich auch tatsächlich in Ordnung. Nur bildet das ja die Werbung irgendwie nicht ab. Die versuchen ja dieses Bild in einen Kontext zu stellen. Wenn zwei Männer die Eltern von einem Kind sind, dann sind zwei Männer die Eltern von einem Kind. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die dann über einem Babybettchen, was in der Familie schon über 5 Generationen vererbt wurde, mit der gleichen Haltung sitzen wie Mann und Frau. Zwei Männer sind eben anders. Und die dann in diesen alten, klassischen Mann und Frau, Mama und Papa Bild dahinzustellen, trifft es eben auch nicht. Das ist so, als wenn man die da so reinquetscht.
Ja, und es ist nicht die Mehrheit. Also du machst ja zum Beispiel die Reklame, machst du dafür, um möglichst viele Menschen für dein Produkt zu begeistern. Hier gibst du mit der Angst davor, dass da eine Community ist, die dich jagen könnte und die laut und hysterisch ist, ja, geht sozusagen das Produktmarketing in eine völlige Künstlichkeit, die es so nicht gibt. Ich kann es ja nicht ändern. Es gibt sie nicht. Und es werden Marken, werden daran Schaden nehmen. Und dieses Ganze, also auch dieses, ne, wenn man denkt, zum Beispiel im Moment gerade ist es so, dass man denkt, ja, also Deutschland wäre so ganz, ganz, ganz Lifestyle-Link unterwegs, das ganze Land. Das ist falsch. Es ist eine krähende, nervige Minderheit und der Rest hält einfach die Klappe.
Genau. Das
war vorher auch schon so. Das ist nichts Neues. Das war vorher auch schon so. Vorher, also dass Frau Merkel, ne, dass Frau Merkel die beliebteste Politikerin ever und bla hin und her. Bullshit. Was sie, wenn ich frage, welcher Politiker, also wenn du auf der Straße Menschen fragst, welcher Politiker ist ihnen sympathisch, dann nennen sie den, den sie kennen. Und zwar nichts anderes.
Ja.
Und wenn da jemand jeden Tag in der Zeitung ist, wird er halt genannt und der andere wird halt nicht genannt. Das hat aber nichts mit der tatsächlichen Gesinnung, mit den Inhalten, mit der Meinung zu tun. Und das Gleiche ist im Moment, also oder nimm die ganze Corona-Geschichte. Die ganze Corona-Geschichte ist eine unreflektierte Hysterie. Und jetzt merkt man es im Moment gerade und jetzt merkt man dann kommen dann so Sachen raus, eben, dass nach dem Boostern eben ganz, ganz viele Leute furchtbar krank geworden sind, dann diese Impfschäden, die es ja in Menge gibt, das alles probiert man irgendwie wegzudrucken. Und aber auch das nur, das ist nur eine kleine Minderheit. Deutschland, jetzt mal als Ganzes, als Land, als Volk, als das, wer heute hier einen deutschen Ausweis hat und hierher gehört, ist nicht so.
Nein, nein. Und die Frage ist ja auch, wie wird Deutschland nach außen wahrgenommen? Wie wird also von außen wahrgenommen? Was denken die? Also ich weiß ja nicht, aber wenn man so nach Dänemark guckt oder nach, ja, bei den Dänen sagt man das doch nach, glaube ich, dass die sehr harmonisch alle zusammen sind, Regierung und Land und Community und schwul und lesbisch. Also das habe ich tatsächlich immer das Gefühl, dass Dänemark so ein bisschen wie Bullerbü ist. Meinst du, wir wirken auch so nach außen? Ich glaube, dass wir nach außen hysterisch wirken.
Also ich habe neulich mit einem Dänen tatsächlich, wir haben bei einer Geburtstagsfeier, da habe ich gegenüber gesessen, von einem Dänen, ein Manager, der hier in Deutschland im Bereich Medizin unterwegs ist. Und der hat gesagt, naja, also wir Dänen zum Beispiel, ne, also was diese ganze Migrationsgeschichte angeht, ne, da halten wir euch für wahnsinnig. Wir haben damit nichts zu tun, wir sind da viel radikaler. Und wir sehen ja auch in Schweden, was dabei rauskommt, wenn man das nicht ist. Also da sind die Dänen sind sehr dänisch erstmal und schämen sich auch nicht dafür.
Ja.
Das Zweite ist, die Dänen halten untereinander sehr gut zusammen. Das ist, er sagte, die Deutschen zerreißen sich und wir sehen halt zu, dass wir zusammenhalten. Und wir haben halt, er hat dann so gesagt, auch so ein Blick von außen, ne? Wir haben halt die Möglichkeit, noch stolz darauf zu sein, dass wir Dänen sind und das, was wir erreicht haben und wo wir stehen und wo wir sind in der Welt. Das könnt ihr leider nicht. Schade. Aber wir als Kaufleute spielen auch damit. Dass ihr eingebaut das habt, dass ihr ja eigentlich gar nichts Besonderes ist, sondern seid, sondern dass ihr eine Grundschuld habt sozusagen. So. Das war jetzt tatsächlich, also ist jetzt nicht die dänische Meinung, sondern das ist ein Einzelner, der als Kaufmann hier in Deutschland arbeitet, der hat lange in England gelebt und ist eben Däne und hat iranische Wurzeln.
Wir müssen ja jetzt langsam zum Schluss kommen und weißt du, was ich interessant finde? Dass wir können ja einfach mal anfangen, stolz zu sein. Also wir beiden sind doch einfach stolz auf das, was wir hier jetzt jede Woche reißen. Sind wir auch stolze Deutsche?
Ja, ne? Mir ist Deutschland, mir ist das Land, ist mir völlig wurscht.
Ist das tatsächlich also so?
Ja, ich habe nicht dieses, ich bin stolz auf Sachen, mit denen ich zu tun habe irgendwie. Also ich habe viele Sachen in meinem Leben beruflich erreicht, auf die bin ich echt stolz. Andere Leute sehen es gar nicht und es ist so tatsächlich mein Schicksal auch, dass andere Menschen gar nicht sehen, weil ich da auch kein großes Aufheben drum mache, aber was ich eigentlich alles für andere Leute auch gemacht habe und wie viel Spaß und Freude ich verbreitet habe und so, aber darauf bin ich, auf viele Sachen bin ich stolz. Auf Deutscher, nee. Hamburger? Jo.
Also ich war immer tatsächlich stolz darauf, das lässt ja ein bisschen nach. Ich war schon immer stolz darauf, dass wir in der Geschichte was eben Erfindungen oder Dinge, die aus Deutschland made in Germany, auf diese Dinge war ich eigentlich immer so ein bisschen stolz, wo ich so dachte, ja, wir Deutschen haben schon was gerissen. In der Literatur und in der Industrie und so. Das finde ich ein bisschen schade, dass uns das ein bisschen abhanden geht jetzt und dass das auch immer vermischt wird mit diesem nationalen Gedanken. Aber was, worauf ich vor allen Dingen stolz bin, und das ist auch eben deutsch, das ist auf die Geschichte meiner Familie. Also wenn ich zurück in den Stammbaum gucke und denke, meine Familie, meine Eltern aus Pommern und meine Großeltern aus Pommern und geflüchtet und ich bin einfach stolz darauf, was meine deutsche Familie geleistet hat bis heute und das macht mich da, deshalb bin ich ein stolzer Deutscher.
Also das ist genau, das geht mir auch so. Also was eigene Leistung betrifft, darauf bin ich stolz. Ich bin auch, wenn ich zurückgucke, was mein Vater so geleistet hat in seinem Leben, bin ich auch stolz, dass das mein Vater ist, absolut. Und ich bin schon auch ein sehr stolzer Hamburger. Aber dieses Deutsch-Thema hat sich mir nicht so erschlossen. Und es gibt auch viele Bereiche, wo ich auch als Hamburger, ehrlich gesagt, auch Schwierigkeiten hatte. Also ich habe ja mal in München gewohnt, ich habe auch mal in Frankfurt gewohnt. Und ich bin da nicht richtig angekommen. In Köln bin ich sehr gut angekommen. Also da waren wir echt zu Hause auch. Und meine Frau ist ja auch Kölnerin. Und irgendwie bin ich auch stolz darauf, ein bisschen Kölner zu sein. Ansonsten bin ich stolz darauf, Franzose zu sein, weil wir ein kleines Häuschen in Frankreich haben, was wirklich ein Traum ist und in einer Gegend, die eben, also muss man sagen, Bordeaux ist für mich eine der schönsten Städte der Welt. Das kleine Paris, es ist nicht Paris, aber es ist irgendwie von der Putzigkeit her unerreicht. Und wir sind ein bisschen nördlich davon, 80 Kilometer nördlich davon. Da ist Atlantik, da ist Dorf, da ist Landwirtschaft. Und es ist einfach unglaublich toll. Ich bin total stolz, dass ich da so eine Art zweite Heimat habe. Also auf solche Sachen bin ich schon stolz. Aber dieses Gefühl, ich bin stolz, Deutscher zu sein, also abgesehen davon, dass ja schon der Satz, wenn man das so sagt, klingt ja schon schräg. Also zumindest das,
Mal
über die Nazi-Zeit aufgeklärt worden ist, dann kann man das ganz schwer nur sagen irgendwie. Und ich würde auch keine Fahne schwenken. Und wenn man, gab früher immer die Frage, ne, würdest du für Deutschland in den Krieg gehen? Und da muss ich sagen, ich würde für Deutschland nicht in den Krieg gehen. Würdest du, um den Kreis kleiner zu machen, für Hamburg in den Krieg gehen? Jo. Würdest du deine Kinder für Hamburg in den Krieg schicken? Nein.
Nein, also ich würde meine Kinder auch für gar nichts in den Krieg schicken. Ich würde dann lieber selber gehen. Und würde ich in den Krieg gehen für Deutschland? Ich gehe für Gerechtigkeit in den Krieg, aber nicht für Deutschland.
Du könntest ja für die Kunst in den Krieg gehen.
Ja, das tue ich ja sowieso. So. Das tue ich ja sowieso. Das muss ich jetzt auch tun. Ich muss nämlich jetzt zum Soundcheck. Und der entwickelt sich ja auch manchmal zum Krieg. Bei einem Soundcheck ist mir mal aufgefallen, habe ich auch mal ein Lied drüber gemacht, ist nie veröffentlicht worden. Ein Soundcheck ist das Gefühl, als wenn du in ein Eis beißt und du verbrennst dir die Zunge. Oder als wenn du in eine Flamme fasst und dich friert's an der Hand. Weil es ist so widersinnig. Du triffst Leute, die du nicht kennst. Und du bist mit denen natürlich nicht nur respektvoll, sondern du musst, auch wenn sie mit dir nicht respektvoll umgehen, musst du nett sein, weil sonst kriegst du scheiß Ton. Und das ist so ein bisschen widerwillig immer. Weil das, was mir da auffällt beim Soundcheck, habe ich immer. Da muss ich jetzt hin, muss da hinziehen.
Da hoffe ich sehr, dass du Menschen hast, die noch trainiert wurden zu der Zeit, wo ich noch da war. Denn einer der wichtigsten Sätze in der technischen Dienstleistung für mich ist, da unten ist jemand auf der Bühne, der heute Abend alles gibt, um unsere Gäste glücklich zu machen. Deine Aufgabe ist es, ihn glücklich zu machen.
Ja, guck mal, das ist ein schönes Wort. Und ich hoffe, wir haben ihm jetzt auch ein paar Zuhörer glücklich gemacht.
Hoffentlich. Hoffentlich. Zumindest sollten wir Inspiration gegeben haben.
Genau.
Wenn das erfolgt ist, ist schon fein. Wie bei der Kunst.
Ja, genau. Und ich hoffe, uns hängt keiner zu.
Nein.
Alles Gute. Wir sehen uns.
Schöne Woche.
Ja, danke dir. Dir auch.
Ciao.
Tschüss.